dass unser Leben nochmal verändert werden kann. Und das hat auch manchmal mit Arbeit zu tun, mit Herausforderungen. Und dass wir uns selbst stellen und dem Leben, wie es einfach so ist. Aber darauf vertrauen, dass Gott Kraft hat und unser Leben nochmal verändern kann. Sicher, das passiert nicht immer und oft bleibt unser Leben auch ein Leben, ja, wo wir mit dem Mangel oder ja, mit der Unvollkommenheit umgehen müssen. Und trotzdem glauben wir daran, dass wir Jünger sein sollen, also Schüler sein sollen bei Jesus und dass das uns und unserem Leben gut tut. Okay? So, das heißt, wir haben uns mal so gesagt, so für die nächsten Wochen, wir trainieren unsere Jüngerschaftskultur und allein in diesem Wort Kultur steckt ja mehr, als dass das nur, naja, so ins persönliche, private Belieben von Leuten gestellt ist. Eigentlich ist unser Wunsch, dass unsere Gemeinde mehr und mehr etwas von Kultur atmet. Also dass wir sagen, ja, das ist uns wichtig. Und mein Traum ist, dass es uns abspürbar ist, dass wir hier, wenn Leute hierher kommen, dass man merkt, boah, ihr nehmt den ernst. Scheinbar glaubt ihr das wirklich, was ihr da so hört. Und ihr allen Ernstes wollt ihr so ähnlich leben wie der. Ich glaube, es wäre ein gutes Lob. Wir haben versucht, so eine kleine Jüngerschaftsdefinition durchzuführen. Die habe ich ja übernommen von einem guten Freund. Und der hat das versucht, so in drei Stichworte zu gliedern. Was ist eigentlich Jüngerschaft? Nämlich Zeit mit Jesus verbringen. Gibt es ganz verschiedene Arten und Weisen. Sicher, in seinem Wort, ja, da hören wir, lernen wir, aber auch in Liedern, in Gebeten, Begegnung, im Gespräch, in Diskussion, in Gottes Schöpfung. Wir verbringen Zeit mit unserem Schöpfer, mit Jesus. Und wir wollen so leben wie er. Ja, wir wollen uns orientieren, unsere Werte orientieren sich und sind geprägt von den Werten, die wir entdecken in der Bibel, wie Jesus gelebt hat. Und wir sehen uns als Gesendete, so wie Jesus in die Welt gesandt ist, um zu dienen, sind Jünger heute in die Welt gesandt, um zu dienen. Hat sich nicht geändert. Von daher, dem wollen wir auf die Spur kommen. Natürlich wissen wir das schon und ich weiß, Predigten sind ja manchmal auch dazu da, dass wir uns wieder an das erinnern, was wir eigentlich wissen. Also das heißt, wir holen wieder aus der Festplatte in den Arbeitsspeicher hinein und sagen, oh ja, daran wollen wir weiterarbeiten. Okay? Ich hoffe, ihr seid innerlich noch dabei. Na doch, einigermaßen. Passt. Okay, wir können weitermachen. Es geht alles von eurer Zeit ab. Okay? So. Da kommt keiner raus, wenn wir nicht die Inhalte heute nochmal rekapitulieren können. So. Womit starten wir heute? Heute starten wir damit. Ja? Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft und wer es noch nicht mitgekriegt hat, heute ist ein besonderer Tag, schenk deiner Mama was. Wenn du es nicht gekauft hast, wirst du heute keinen Erfolg haben, doch vielleicht in der Tanke kann man noch was holen, ja, und vielleicht noch doch kurz bei Muttern vorbeischauen und sagen, hab da was, ja, ich habe dran gedacht, ja. Meine Mutter wartet auch immer, dass mein Bruder anruft, nur ich glaube in Frankreich ist der Muttertag eine Woche später, da muss sie sich dran gewöhnen, ja, aber so ist es. Aber es gibt so viele kleine Dinge, ja, und da sind Menschen ganz verschieden. Es gibt ganz verschiedene Schenker. Also ich bin bekannt und verrucht, ja, als der Gutscheinschenker, ja, in unserer Familie, ja. Ich schreibe auch manchmal mittlerweile schon hin drunter, nur der König der Gutscheinschenker, ja. Oh, Hammer. Ja. Weil ich manchmal auch, so ähnlich beim Predigt vorbereiten, eher auf den letzten drei Dritteln noch arbeite, ja. So, ja. Aber vielleicht seid ihr Geschenkeschenker, die lange vorausplanen. Ich möchte euch herausfordern, nämlich, dass ihr kurz nochmal nachdenkt. Was habt ihr irgendwie, also gibt es so Geschenke, wo ihr sagt, oh ja, darüber freue ich mich. Für die einen ist es große, mein Traumgeschenk, für andere, nee, Kleinigkeiten, aber ich erinnere mich daran, das hat mein Herz mit Freude erfüllt. Das war ein cooles Geschenk, eine Kleinigkeit vielleicht sogar. Was für Geschenketypen seid ihr? Tauscht euch doch mal aus. Was sind die Geschenke, über die ihr euch freut? Könnt ihr wegen mir auch gerne reden über Riesengeschenke oder Träume. Die darf man auch im Gebet vor Gott bringen, darf man alles, ja. Er kennt uns ja sowieso. Also, ich meine das ernst, also redet mal ein bisschen. Was für Geschenketypen seid ihr? Über was habt ihr euch gefreut in letzter Zeit? Gab es mal ein Geschenk, ja? So, los geht's.
Ich wollte Stein schon zwischen uns setzen. Ja, super, ja, ja. Wollt jetzt gerade hören, worüber ich mich freue?
So, Leute. Aufhören. Schluss. Er sagt, wir haben gerade erst angefangen. Hallo, keine Wunschlisten ausfüllen hier. Aber habt ihr genau hingehört, ja? Vielleicht wisst ihr ja mal was dann. Für den Geburtstag oder so, ja? Also wie gesagt, es gibt eine ganz gute, ich bin super Geschenkempfänger. Aber ein schlechter Schenker. Vielleicht geht es nicht nur mir so. Ja. Ich habe gerade erzählt, meine Schwester, im ganzen Jahr über, wenn die irgendwo unterwegs ist, dann sieht die was und das löst gleich irgendwie eine Assoziation aus. Und dann weiß sie, das muss sie dem Dings oder der schenken und dann kauft sie es gleich. Die ist für Weihnachten und so weiter immer gut ausgestattet. Und ich denke auch am 23. und sage mir, Mensch, was könnte man jetzt in Liebe und Kreativität noch basteln, wenn man Zeit hätte? Oh, ich breite meine Seele. Wir sind ja große Selbsthilfegruppe, ne? Also ist das so auch. Ne? Aber wisst ihr, was ich mir auch überlegt habe? Geschenke sind cool, wenn sie etwas Persönliches beinhalten und nicht nur, man muss halt schenken, sind. Es kann eine Kleinigkeit sein und ich freue mich, weil ich weiß, boah, das trifft ja meinen Geschmack. Können auch Gutscheine sein. Starbucks. Nur falls jemand eine Idee braucht. Okay. Aber wisst ihr, was ich noch cooler finde? Was mit das größte Geschenk ist, sind gute Freunde. Freunde, die mit durchs Leben gehen. Wo du weißt, da kann ich nachts um 3 anrufen. Und ich sage, also die Stimme klingt vielleicht so ähnlich, aber ist jemand da? Und ich darf kommen. Ich habe ein paar gute Freunde. Man kann auch nicht mit 70 Leuten super gut befreundet sein. Also ich krieg's nicht hin. Andere vielleicht schon. Aber du solltest eine Handvoll gute Freunde haben. Wo du weißt, du kannst in jeder Situation zu dir kommen und die halten zu dir, obwohl sie dich kennen. Und manche Leute kennt man schon lang. Ich weiß nicht, ob ihr so einen Soulmate habt. So nennt man das, so einen Seelenverwandten. Wo man schon weiß, mehr als nur technische Daten, wann er geboren ist und so weiter, ja, was die Interessen sind. Nein, man lernt die Person kennen. Manche, die mich schon länger kennen, wissen, einer meiner engen Freunde ist der Conne, ja, ist mein Videokollege und wir teilen viele Hobbys miteinander, Kreativität, ja. Ich kenne ihn und ich weiß, wie er tickt. Ich kenne auch die Schattenseiten. Sehr kreativer Typ, manchmal auch sehr faserig. Was willst du sagen? Aber ich liebe ihn, ist mein Soulmate. Und von daher sage ich mal, wow, das wäre doch spannend, wenn wir uns überlegen, was bedeuten diese Geschenke, ja? Den Schenker auch dahinter zu entdecken und was, wie reich er unser Leben beschenkt mit diesen vielen Dingen, vor allem mit Beziehungen, Freundschaft. Und von daher möchte ich das sagen, Gottes Geschenke machen das Leben lebenswert. Wir wollen uns Gedanken machen über Gottes große Geschenke. Ich habe mir was rausgesucht und in der Woche machen wir das weiter in den Vertiefungsgruppen, weil es hat was mit Jüngerschaft zu tun. Okay? Das Fragezeichen tut mir leid, das war eigentlich gedacht, als ich euch gefragt habe. Gut, gut vorbereitet. Okay. So, mein erster Gedanke. Gott beschenkt mit Gestaltungsfähigkeit. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Wir sind Wesen, die gestalten können. Das unterscheidet uns, also nicht unbedingt vom Biber oder so, der gestaltet auch die Landschaft. Aber wir haben die Fähigkeit zu analysieren, zu reflektieren und Ästhetik hineinzubringen. Vielleicht Biber unter sich, vielleicht diskutieren die auch und staunen über Kunstwerke, die sie gebaut haben, weiß ich nicht. Oder Bienen. Bienen bauen wunderbare Dinge und gestalten Waben. Weiß es nicht, ob es auch eine Biennale gibt für die und dass sie da alle gucken und boah, staunen über die Kunst. Ja, weiß ich nicht, aber wir Menschen haben das mit uns. Und das liegt daran, dass Gott uns eine Lebensaufgabe mitgegeben hat, die finden wir auf den ersten Seiten und da heißt es, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn, ich stelle mir so wie Playmobil vor, ja, und setzte ihn in den Garten Eden, um ihn zu bebauen und zu bewahren. Allein schon das könnte man meditieren. In den Garten gesetzt, nicht in die Fabrikhalle, nicht ans Band. Nein, in den Garten, um ihn zu bebauen und zu bewahren. Das ist ein Lebensauftrag. Und in heutiger Zeit merken wir, oh, dieser Auftrag, den müssen wir vielleicht manchmal wieder neu entdecken. Ups. Das heißt, es soll heute darum gehen, ja, wir haben eine Aufgabe bekommen, das ist Arbeit. Aber ich möchte, wenn ich über Arbeit rede oder über Tun und das, wo wir uns einsetzen, engagieren, möchte ich sagen, es ist mehr als nur Broterwerb. Ja, Gott hat uns die Begabung gegeben und ich glaube, Gott schenkt uns den Wunsch, die Sehnsucht, produktiv zu sein, kreativ zu sein, gestalterisch zu sein. Und es ist mehr, bitte reduziert es nicht auf euren Job, wo ihr das Geld dafür kriegt. Den gibt es auch. Es ist ein Teil dieses Bereiches. Aber ich möchte ganz bewusst den Horizont aufmachen und sagen, wow, es ist noch viel mehr, wo Gott uns mit hineinnehmen möchte, diese Erde zu bebauen, zu bewahren, zu gestalten. Und es ist unser Auftrag, dem wir nachgehen können. Ja, das fängt an in kleinen Bezügen. Wie gestalte ich mein Zimmer? Wie richte ich es ein? Wie meine Familie, unsere Kultur in der Familie, wie gestalten wir das? Es geht weiter hinaus in meinem Umfeld. Ja, Hausbau, ja, wir sind ja auch im Gestaltungsprozess. Ja. Ein Stock höher, wer das mal sehen möchte. Wir öffnen nachher die Türen, könnt ihr die Baustelle mal besichtigen. Ja. Boah, das ist Kunst und Kreativität schon auch so ein bisschen mit drin. Ja. Also das heißt, ja, Gestaltung, Arbeit, aber es ist mehr als Broterwerb. Das heißt, wir dürfen Mitgestalter sein. Allein das schon mal zu überlegen, boah, Gott lädt uns ein, er hat die Schöpfung, ja, er hat alles ins Leben gerufen und sagt jetzt, das mache ich nicht allein und du guckst zu, sondern ihr dürft weiter und mitgestalten. Finden wir auch in der Bibel, ja, werden wir gleich noch kommen. Ästhetik steckt dahinter, ja. Und ich denke manchmal, boah, das merkt man. Und Ästhetik und so einen Sinn dafür zu haben, glaube ich, das ist die besondere Begabung, die Gott uns mitgibt. Und das kann man ja anschauen. Allein die Musik, ich muss einfach sagen, das Vorspiel vorhin vor dem Lied, das ist Hammer, das ist doch Kreativität und Kunst. Die Musik, die wir haben, so viele Menschen sind musikalisch hier begabt. Wunderschön. Und es geht natürlich noch weiter, zum Beispiel Garten. Ja? Man hätte auch einfach einen Rasen machen können. Wäre noch besser fürs Klima, mehr CO2 oder nee, wird abgebaut. Aber da steckt Sinn und Kreativität dahinter. Gärten sind schon immer ein besonderer Ausdruck, auch in der Bibel gewesen, für die Gestaltungsfähigkeit und für die Kunstfähigkeit des Menschen. Das ist eine besondere Gabe Gottes. Das heißt, sieh doch mal dein Leben so, deine Begabung, all diese hast. Du kannst etwas gestalten. Das heißt im Neuen Testament, alles, was ihr tut, tut zur Ehre Gottes. Wie ich die Kochtöpfe arrangiere auf meinem Herd, stell mir das gerade so vor, bei diesem, da gibt es ja bald den Kurs am Wochenende, ja. Gott entdecken zwischen Töpfen. Ich habe auch so gedacht, im Schrank muss ich manchmal auch suchen, zwischen den Töpfen und Pfannen. Ist er da? Aber das ist ja gerade die Kunst, Gott auch darin zu entdecken und vielleicht den Alltag, der manchmal sogar mühsam ist, zu sagen, und ich kann ihn trotzdem noch mal gestalten und im Namen des Herrn tun. Ich will euch ein bisschen mit einnehmen noch in Gärtengestaltung. Das war mal in Versailles. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal wart und habt diese Größe gesehen und wow, das ist schön. Und das ist ein Sinn, den Gott uns mitgegeben hat. Wir wollen gar nicht von Essen und Trinken reden. Boah, das ist der Hammer, was Gott... Gott liebt Sinnlichkeit. Es gibt ja auch Design, ja? Ich liebe Design. Ich war mal in einer Ausstellung, in einer Red Dot Ausstellung. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal war. Red Dot Award ist so ein Designpreis, ja, für Produkte. Ich habe mal ein paar mitgebracht. Ich finde es cool, ja? Es hätte auch normal getan, ja? Ein bisschen zusammengeschraubte Metallplatte und dann fertig. Aber man kann es auch schön machen. Ja? Zum Beispiel eine Kaffeemaschine. Ja? Keine Ahnung, warum ich die jetzt genommen habe, aber ist schön, ja? Habe ich leider nicht. Ja? Aber ich wollte sagen, man kann sie schön gestalten. Und das drückt etwas aus. Und ich möchte nicht sagen, hat es sich ja verschwendetes Material und Zeit. Nein, es ist Begabung, die Gott uns mitgibt, die Menschen einsetzen. Ob sie Gott kennen oder nicht. Aber es ist etwas, was Gott, der Schöpfer, uns mitgibt. Oder hier, wie man Kopfhörer designen kann. Ja, man kann sich, über die Gefahren sprechen wir auch noch, natürlich muss ich gleich dazu sagen, ja, man kann sich auch darin verlieren. Aber man kann es auch genießen und dem Schöpfer Danke sagen. Noch eine Kaffeemaschine. Ja? Komisch, Kaffeemaschinen gewinnen immer Red Dot Preise. Ja? 2019, aber noch was. Ja? Fragt mich so, hä? Bimo. Ja? Interessant. Und ich möchte damit sagen, boah, das ist Kreativität. Ja? Und das zeigt sich in vielen, vielen Bereichen unseres Lebens. Ich will das nur sagen, eigentlich, und das ist mein erster Punkt, Gott ist Hammer. Ja? Ich wollte ein anderes Wort sagen, das sage ich jetzt nicht. Aber er ist so. Und er ist voller Kreativität und ich glaube, dass er sich freut, wenn Kreativität zum Tragen kommt und wenn wir es genießen können, weil es etwas von Gott ist. Und wenn wir uns so einsetzen und sagen, das ist unsere Arbeit, wir sind in diesen Prozess mit reingenommen. Ja, ich habe schon gesagt, über die Gefahren reden wir auch. Wir leben natürlich, und das wissen wir auch, es ist nicht alles noch Garten Eden. Die Bibel berichtet uns vom großen Bruch zwischen dem Schöpfer und den Geschöpfen. Dass wir ihnen den Rücken irgendwie zukehren und sagen, wir brauchen dich nicht, wir wissen, wie das Leben läuft. Und so gestaltet jeder vor sich hin. Und manche wunderbare technische Errungenschaft hat sich schon zum Fluch erwiesen. Und wir leiden heute dran, versuchen das wieder zurück zu regulieren und es wird immer schwieriger. Ja. Ich weiß noch, in Australien hat man versucht, weil man irgendwelche Tiere eingeführt hat, ja, also erstmal, die haben Hasen eingeführt, ja, in Australien. Und dann mussten sie einen, glaube 3000 Kilometer langen Zaun bauen. Ja, es war ein Versuch. Ja. Jetzt rostet der Zaun vor sich hin, weil die Hasen konnten graben. Ja. Also man hat nicht so viel gebracht. Ja. Dann gab es nochmal so eine Tierplage. Ja. Und dann hat man irgendwie kam auf den, eine Kröte einzuführen. Ja. Und dann haben sie die Kröte da gemacht und die lebt fröhlich jetzt vor sich hin. Hat keine natürlichen Feinde. Jetzt gibt es eine Krötenplage. Ja. Die darf man jagen. Ich wollte nur sagen, man versucht es so mit Ideen, die wir haben. Ja, das wir merken, dass irgendwas in Unruhe geraten. Und das zieht sich durch, mitten auch durch unsere Arbeit, denn auch Arbeit ist manchmal mühsam. Wir finden es auf den ersten Seiten der Bibel, da heißt es, und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen hast vom Baum, also vom Obst, deswegen esse ich auch kein Obst, ne? Wisst ihr auch. Viele wissen ja, ich mag so Vitaminsachen. Na, Steak. Also, aber das streichen wir jetzt einfach so. Das gehört nicht rein ins Protokoll. Von dem ich geboren habe, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Feld essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du und zum Staube kehrst du zurück. Boah, krass. Ist es der Wille Gottes? Nein, es ist die Zustandsbeschreibung, die logische Konsequenz, wenn sich der Mensch vom Schöpfer abwendet. Dann wird es so sein. Und ich möchte den Vorhang aber nochmal öffnen und sagen, nein, aber das ist nicht der letzte Wille Gottes und so soll es bleiben bis in Ewigkeit. Nein, sagt, ich möchte euch da wieder herausholen, hinein, zurück in die Beziehung mit dem Schöpfer. Und das Leben wird nochmal neu. Wir entdecken auch nochmal die Dinge, die wir tun, neu. Paulus spricht davon, sagt, alles, was wir tun dürfen, ja, das dürfen wir zur Ehre Gottes machen. Ja, manchmal ist es auch mühselig. Aber das sage ich euch, bis hinein in Gemeindearbeit. Selbst da. Augen auf bei der Berufswahl, sage ich nur. Aber es ist eine große Ehre, trotzdem. Und vielleicht sogar deswegen, weil es so ist, wie es ist, sind wir als Christen nochmal herausgefordert, in einer besonderen Weise unsere Kraft, Kreativität, Gestaltungsmöglichkeiten für das größte Projekt dieser Erde zu investieren. Und ich bin davon überzeugt, dass es keine größere Ehre gibt, als die, in die Jesus uns einlädt, nämlich in Jüngerschaft, dass wir das denken dürfen, genauso wie er gesendet ist. Hast du es schon mal überlegt? Viele sehen ja, oh, ich muss halt mitarbeiten in der Gemeinde. Aber das kann man auch anders sehen, nämlich als eine Ehre. Was genau das, was du, Jesus, gelebt hast, hineinzukommen in unsere Wirklichkeit, das übergibst du uns? Was für eine Ehre. Und so heißt es, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibt auf das, worum ich den Vater bittet, in meinem Namen erst euch gebe. Das ist sein Wunsch. Wir sind mit hineingenommen in Gottes Veränderungswerk. Und auf einmal ist es mehr als nur unser Broterwerb, unsere Arbeit, Gestaltung, Ästhetik. Es ist auf einmal hinein, wir haben die Ehre, in seinem Namen Frucht zu bringen. Für uns selber natürlich, dass unser Charakter verändert wird durch Jüngerschaft, weil wir uns an ihm orientieren, aber hinein in diese Welt, dass wir Frucht bringen, nämlich für andere zum Segen werden. Und der größte Segen ist es, wenn andere durch uns, durch unser Wort oder unsere Tat, etwas vom Schöpfer entdecken und auch anfangen, ihm nachzufolgen. Ist das nicht eine Ehre? Ja, man kann alles als Last sehen, als Bürde, aber man kann es auch als Würde sehen. Ja? Und so möchte ich Arbeit sagen, wow, danke Gott, es gibt Arbeit. Oh, ich muss nicht rumsitzen auf meinem Sofa. Stell dir vor, viele sagen, boah, ich endlich mal auf dem Sofa sitzen. Aber sitzt mal 3 Tage auf dem Sofa. Boah, das wird ganz schön langweilig. Das ist wie Urlaub. Ja, ja? Urlaub. Ja, das sitzt sich rum, Strandmatte. Ein Tag geht. Ja? Am zweiten Tag, aber es ist vielleicht auch eine, keine Ahnung, psychologisch, persönlich, wie auch immer. Ja? Aber später am dritten Tag muss ich wegen mir auch einen alten Tempel und Kultur angucken. Ja? Aber aktiv sein, ja? Ich glaube, Aktivität, das liegt in uns und es ist Gottes gute Gabe. So, was schenkt er noch? Natürlich das andere. Er schenkt auch Entspannungsfähigkeit. Ja? Muss man auch sagen, ja, soll ja nicht einseitig werden. Ja? Das heißt, er schenkt uns den Sabbat. Auch den Sabbat kann man als Bürde sehen. Ja? Oh, jetzt müssen wir ganz ruhig sein. Ich war mal in der theologischen Ausbildung, da war gleich eine der ersten Übungen. So, dann haben wir als Wochenende der Stille. So hat es sich angefühlt auch, ja. Wir sind in so ein Haus gegangen, da waren die auch alle super streng. Wer hier sagt jemand was? Es hat voll von Jesus und Evangelium, nur so die Atmosphäre war erfüllt. Ja, das war eher Bürde. Oh, jetzt muss ich ruhig sein vor dem Herrn. Aber er lädt uns ein in den Sabbat. Ist was anderes, ja. Gott schenkt uns seinen Sabbat. Ja, und da heißt es, ja, schon am Anfang der Bibel, merken heute viel 1. Mose, ja, und so vollendete Gott am 7. Tag seine Werke, die er machte und ruhte am 7. Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die er geschaffen und gemacht hatte. Gott schafft viel, ne? Der macht, kreativ, gestaltet. Und jetzt übergibt er das uns, weil, wisst ihr, was Gott macht heute? Er ruht. Und er hat es uns übergeben. Nein, Gott ist auch aktiv, das weiß ich auch. Aber Gott schenkt uns den Sabbat. Und das ist wichtig. Worum geht's? Viele denken ja beim Sabbat, da musste Gott ausruhen, weil er so erschöpft war. Puh, jetzt habe ich ja ganz schön viel gemacht, 6 Tage lang, gell? Himmel und Erde, das ist schon ganz schön schwierig. Sonne und da haben wir auch ein paar Sterne, ein paar Milliarden. Ja. Gott ist nicht erschöpft. Eigentlich könnte man sagen, es geht mehr um diesen Vers, ganz am Ende. Und so vollendete Gott. Das heißt, der 7. Tag ist dazu da, dass Gott sein Werk betrachtet. Und er sagt, es war gut. Nein, er sagt, es war sehr gut. Das ist was anderes als Gott ist, boah, außer Puste. Nein, Gott, wir feiern die Vollendung der Schöpfung, da muss nichts dazukommen. Gott hat sie gut gemacht. Das ist Schöpfung. Und so ruht Gott und sagt, das ist ein heiliger Tag, macht es euch bewusst. Und es ist ein Geschenk. Weil der Sabbat ist ein Fest der Befreiung. Und wenn wir das anschauen, wie das Judentum von diesem Fest her lebt, können wir etwas für uns lernen. Das heißt, das Erste ist, wir müssen nicht durcharbeiten. Das Judentum war eines der ersten Gesellschaften, die nicht durcharbeiten mussten. Wisst ihr, es gibt Kulturen und Gesellschaften, da ist jeder Tag gleich. Gehst jeden Tag ins Geschäft. Ja. Aber im Judentum war es schon immer so, dass es ein Tag war, an dem man nicht arbeiten sollte und nicht mal dein Vieh. Auch nicht dein Knecht, auch nicht dein Freund. Und wir können es doch sehen als, boah, das ist ein Geschenk, wir müssen nicht durcharbeiten. Gott schenkt uns Freiheit, sagt, mach Pause, es tut dir gut. Aber noch ein Gedanke steckt dahinter. Wisst ihr, beim Sabbat muss man ja unterbrechen. Oh, ich kenne es noch an der Studienzeit, wo ich lernen sollte. Ja, ich kann heute nicht Pause machen am Sonntag, ich muss weiter lernen. Ja. Sonst schaffe ich es nicht. Und Gott lädt uns ein, zu glauben und zu sagen, am Sabbat mach Pause. Denn ich bin auch noch da. Vertrau doch mal, dass ich mich um deine Lücke kümmere. Ist Risiko, gebe ich zu. Spätestens, wenn die Prüfung kommt. Dann wirst du es sehen. Aber glaub es ihm doch, dass er sagt, gönne dir den Luxus zu unterbrechen und rechne mehr mit meinen Möglichkeiten. Weil viele sagen, hey, einen Tag Pause machen, guck mal aufs Jahr hochgerechnet, wie viel Produktivität verloren geht. Und Gott sagt was anderes. Er sagt, es geht nicht um Produktivität, es geht um dich und um mich. Das heißt, den Gedanken fand ich auch interessant. Der hat gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, ne, Gott ist nicht der Erschöpfte. Sagt, boah, jetzt muss ich mich ausholen, damit ich morgen weitermachen kann. Aber wir takten manchmal so. Und das ist auch ganz normal, weil unser Leben ist stressig und anstrengend und so weiter. Ja? Und deswegen müssen wir oft ausruhen. Aber man kann es genau andersrum denken. Stell dir doch mal vor, diesen Tag der Unterbrechung ganz bewusst einzurichten, als einen Tag, endlich kann ich aus dieser Ruhe starten. Nicht umsonst heißt der Abendgottesdienst bei uns dein Start in die neue Woche. Weil wir aus der Ruhe starten möchten. Oh, vielleicht brauchst du auch ein Stück Ruhe, die du täglich kultivierst in deinem Leben. Da will ich keine Vorschriften machen, wie es ist, aber ich brauche meine Ruhe. Oben habe ich schon oft erzählt. Tut mir leid, kommt wieder. Ich gehe rein. Für mich ist immer noch eine Entscheidungsfrage, ob ich erst mal Schreibtisch oder zu meinem Sofa gehe. Das prägt meinen Tag. Weil an meinem Sofa liegt mein Losungsbuch, meine Bibel. Und es gibt den Drang, und ich weiß nicht, ob das irgendwie dunkle Mächte sind, die ziehen mich nach rechts zum Schreibtisch. Da steht mein Laptop. Da gibt es E-Mails. Oh, die sind alle wichtig. Aber eine leise Stimme sagt mir, links ist auch wichtig. Und kultivieren, ja. Den Tag der Ruhe, Begegnung mit Gott. Man kann es als Bürde sehen, ja, oh, das müssen wir tun. Nein, siehst du, wow, danke, dass du mir das zugestehst. Ich muss nicht durchschaffen. Ja, und ich habe Zeit für den Geber des Lebens. Und darum geht es in unserer Vertiefung. Dass wir uns überlegen, ja, wie machen wir das? Wie finden wir da einen guten Rhythmus hinein? Deswegen komme ich zum letzten Gedanken. Gott beschenkt uns mit Beziehungsfähigkeit. Muss man sich auch mal bewusst machen. Wir sind keine Roboter, die produktiv sein müssen. Nein, das Wichtige, was zählt, sind Beziehungen, Freundschaften. Weil er selber eine Beziehung zu uns haben möchte. Du wirst aus dieser Erde nichts mitnehmen, was du dir an Material angeschafft hast. Aber ich bin davon überzeugt, Beziehungen werden mitgehen. Die werden erhalten bleiben. Das heißt, ich glaube, Beziehungen sind Gottes ewiges Schöpfungsziel. Denn er hat uns als Beziehungswesen geschaffen und ausgestattet mit Reflexionsfähigkeit, dass wir einen Sinn haben für ihn. Und das Weite des Feldes, sagen, oh ja, darum geht's. Am Ende der Zeit ist egal, ob du das große Haus besessen hast oder nur das kleine. Das kleine reicht oft auch. Aber wichtig ist, hast du deine Zeit für deine Familie, für die Nächsten eingesetzt? Hast du mit ihnen Zeit verbracht? Und hast du Zeit gehabt für deinen Schöpfer? Durfte er zu Wort kommen in deinem Leben? Und deswegen nenne ich so, warum machen wir das alles? Es geht darum, dass wir Gott erkennen. Und ich habe ganz bewusst dieses Wort erkennen genommen, denn es ist ein biblisches Wort und dahinter steckt, dass ich mehr als nur augenscheinlich ihn wahrnehme, sondern erkennen heißt, dass es tiefer geht. Erkenntnis heißt die innigste und tiefste Gemeinschaft. Erkenne deinen Gott. Ja, wir haben das Vorrecht, dass wir Gott persönlich immer besser kennenlernen können. Deswegen erdreiste ich mich, es so zu nennen. Ein heiliges Wow. Ja. Gott als Soulmate zu erkennen. Und das ist das größte Geschenk, was du haben kannst. Gott als Soulmate. Er kennt dich durch und durch und er gestattet es dir, dass du ihn auch immer mehr kennenlernst, wie er tickt, wie er fühlt und dass unser Herzschlag sich seinem anpasst. Das ist ein Geschenk. Und deswegen, glaube ich, können wir das finden im Neuen Testament, wo Jesus sagt, ich nenne euch hinfort nicht Knechte. Denkt es mal, ich nenne euch nicht Knechte. Denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Alles, was wir wissen müssen über ihn, über seine Mission, wissen wir. Denn die ersten Jünger haben es aufgeschrieben für uns und haben gesagt, was du wissen musst, weißt du. Und wir dürfen Freunde Gottes sein, wir sind nicht Fremde. Die Herausforderung ist nur, mit ihm oder gemeinsam, wir als Gemeinde in den Vertiefungsgruppen, diesen Lebensrhythmus zu entwickeln, weil der nicht einfach ist. Und der muss geschützt werden. Und den Lebensrhythmus zu entwickeln, das fängt an, dass wir Jesus selber anschauen. Ich habe hier ein Bild mitgebracht. Manche kennen das. Manche waren schon dort. Denn als Gemeinde gibt es eine gute Kultur, dass wir des Öfteren ein Flugzeug besteigen und Richtung Osten fliegen. Uns mit Fallschirm abwerfen lassen über dem Heiligen Land und dann landen wir direkt hier. Nein, ganz so ist es nicht. Da fahren wir hin. Und zwar morgens, vor Sonnenaufgang. Naja, so ungefähr. Ganz so früh kann man auch nicht. Ja. Aber das ist eine ganz wichtige Stelle. Das ist eine Stelle, von der man sagt, das ist die sogenannte Eremos-Stelle, die Eremitenstelle, da wo Jesus sich zurückgezogen hat vom Alltag über dem See Genezareth. Aber ein bisschen ab von den Siedlungen, wohin die Menschen ständig gekommen sind und gesagt haben, hey, das musst du tun, das musst du tun. Er sagt, nein, was ich zuerst tun muss, ich muss die Beziehung zu meinem Papa pflegen. Und davon lebt auch unser Glaube, dass wir die Beziehung pflegen. Denn dazu sind wir geschaffen, als Beziehungswesen untereinander, aber auch vor allem der Beziehung mit ihm. Wow! Und auf einmal merken wir, wir sind beschenkt. Und wir sind herausgefordert und von daher sage ich, vertiefe es mit. Oh, ich bin schon gespannt auf unsere Kleingruppe. Auf das, wenn wir das vertiefen, sagen, wie sieht das aus zwischen dem, dass wir begabt sind, Arbeit, wir haben einen Auftrag, wir sollen Frucht bringen und auf der anderen Seite Stille, Ruhe. Oh, wie leben wir das? Wie leben andere das? Das zu reflektieren und zu überlegen, wie kommen wir da in ein gutes Maß? Ich glaube, das ist spannend und es ist eine Lebensaufgabe, die bis zum Ende bleibt. Aber in den Vertiefungsgruppen, diese Woche haben wir wieder die Möglichkeit. Und falls jemand neugierig wird, kommt auf mich zu. Amen, Halleluja, das war's, ich bete noch. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dich uns vorgestellt hast, dass wir dich kennen dürfen. Ich danke dir dafür, dass du alles gegeben hast, nämlich dein Leben, damit wir leben können. Und diesem Leben wollen wir auf der Spur sein. Und danke, dass du der Geber des Lebens bist, dass du uns beschenkst mit Kreativität und den Fähigkeiten, die wir einbringen können, dass wir diese Erde, unser Umfeld gestalten können in deinem Namen. Aber du lädst uns auch ein und beschenkst uns mit Ruhe, ganz bewusst mit Unterbrechung. Und schenke, Herr, dass wir eine gute Kultur entwickeln, das pflegen, die Beziehung zu dir, die uns Kraft gibt, unser Leben zu gestalten. Und wir wollen bei dir lernen, denn du bist unser Vorbild und in dir finden wir das Leben. Schenkst, dass wir neugierig bleiben und da dranbleiben und es entwickeln. Amen.